Okay. Ich hab noch mal zwei. Willkommen beim Bierdacher Podcast circa 309. Heute ist der
6.
Juni 2017 und wir befinden uns im Innenhof 3 vom alten AKH.
Unterm Kastanienbaum, weil es
regnet. Heute ist bei uns die
Jana,
der Stefan
und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere Patreonen. Wir sind wirklich, ich glaube, 3 Euro überwiesen worden oder so. Also Patreon funktioniert. Von Flatter haben wir schon länger nichts gekriegt. Ich weiß nicht, ob die tot sind oder wir nur nicht mehr geflattert werden. Ja, dann fangen wir doch mal an. Womit fangen wir an?
Teaser.
Nein, machen wir schon nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Ja, nicht mehr. Warum nicht?
Zu viel Arbeit.
Erstaunlich.
Wir sacken ab. Boah, du sketchen
noch. Ich versuche zu sketchen. Ich habe leider meinen Stift vergessen. Jetzt muss ich mit Tinte schreiben und es regnet ja. Vielleicht verlauft es dann, aber...
Kriegen wir dann so coole Wassereffekte.
Genau.
Du kannst einen Kuli haben.
Einen Kuli habe ich auch, aber der ist ja blau.
Der ist blau. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Tischgeräusch, das ich heute als einziger...
Makaber Flaschen zwischen, weil ich habe den schon aufgemacht.
Alkoholtischgeräusch machen. Okay.
Prost.
Das ist ein Glas zum Anstoßen.
Prost, Klonk.
Was halt, lest mal vor. Buttermilch, Heidelbeer, Brombeer.
Also ein Tetrapacker Glasflasche und eine Bierdose.
Makaber. Aber Delight.
Was? Also
Delight
Eistee.
Ich habe bitte Göster Naturradler. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir weder die Getränke gesponsert kriegen, noch für die namentliche Nennung dieser Marken hier noch Nöhm Sauermilch irgendwie vergütet werden. Leider. Okay. Haben wir Termine zum Ankündigen? Ah, Dennis.
Nein, zusätzlicher Biertaucher.
Ein Dennis hat hier gefunden.
Habt ihr schon angefangen?
Ja. Wir sind schon auf Sendung. Hat jemand von euch Termine?
Ja, Podstock. Über Podstock werde ich reden.
Okay.
Ich habe keine Termine, leider.
Ich kann berichten, dass mit dem heutigen Tage, wahrscheinlich eh schon länger, mein PyCon SK-Vortrag endlich auf YouTube ist. Also ein wichtiger Tag in der Geschichte der Menschheit. Man kann sich meinen Vortrag auf YouTube jetzt anhören. Der Vortrag heißt Teach Your Kids Python.
Okay.
Also war eigentlich nicht wirklich ein Termin.
War eigentlich nicht wirklich ein
Termin. Nur Werbung.
War nur Werbung. Okay.
Habt ihr schon die Themenliste?
Sind wir gerade dabei.
Achso, ich dachte, wir sind bei den Terminen gerade.
Terminen, ja. Hast du Termine?
Nein, Termine nicht, bis auf Friday Night Skating. Mhm. Und könnte man als Termin nennen. Am 15.06. Beginnt die EU-Roaming-Regulierung. Das
Roaming,
könnte einige interessieren. Das ist auch ein Thema von mir.
Okay. Genau, gutes
Erst
Stichwort.
Erst ab dann reisen.
Themen, wie schaut's aus? Worüber redet ihr? Wollt ihr reden heute?
Also ich war gestern Abend beim syrischen Iftar, also beim Iftar, Fastenbrechen eingeladen und vielleicht interessiert euch das, dann kann ich dafür erzählen. Und ich war auf der Maker Faire, falls ich dazu nur einen Nachtrag liefern kann.
Genau, bitte. Ja.
Das Humble Book Bundle, Mail in a Box, Podstock und CryptPad.
Ah, stimmt, CryptPad wollte ich auch noch als Thema haben. Kartellbeschwerde von Kaspersky gegen Microsoft bezüglich der Virenscanner. Dann die Radical Server Unit. Hast du die nicht jetzt gerade auch?
Habe ich ja damit mit Mail in the Box.
Okay, gut. Dann Event EU Roaming Regulierung 2017 habe ich als Thema. Und ansonsten, den Rest lasse ich mal weg.
Ich kann berichten vom Mittelalterfest in Hamburg und wie man mit dem Fahrrad von Hamburg nach Bratislava kommt.
Ja, hier regnet es zwar kein Wasser, aber dafür
jetzt so
was
so
anderes.
Kastanien.
Ja, mei.
Naja, überleben wir.
Dann. Ah, und heute haben wir gelernt, dass man vom Drucker abgehört werden kann in gewissen
Sinne. Stimmt.
Was?
Ja. Also oder nicht verpetzt. Abgehört, aber verpetzt, ja.
Verpetzt.
Verpetzt ist sehr gut.
Da bin ich gespannt.
Fangen wir an mit der Jana.
Gästinnen mit Essen immer zuerst. Ich habe leider keinen Kuchen dabei halt. Das ist schade.
Oh, ich habe so einen Hunger jetzt auch noch bekommen.
Ja, also ich war gestern Ich lerne schon seit längerer Zeit Arabisch und ich war gestern bei meiner Arabisch-Tandempartnerin, das ist eine Syrerin, zum Iftar, also zum Fastenbrechen eingeladen. Also es ist, ich glaube, heute ist der 11. Tag Ramadan und Muslime, Gläubige fasten ja von Tagesanbruch bis bis wieder finster wird und trinken nichts und essen nichts und dafür gibt's halt dann am Abend das Iftar, das heißt Frühstück, mehr oder weniger übersetzt, und da gibt's wahnsinnig viel zum Essen. Und ich habe es sehr interessant gefunden, weil ich bin schon um 6 Uhr dort hingekommen und wir haben quasi 3 Stunden lang...
18 Uhr am Abend.
Ja, und 3 Stunden lang Essen vorbereitet. Oh nein. Oh nein. Also gut, jetzt zeig gleich weiter, weil du weißt,
wenn es schnell wieder... Das ist hier richtig unangenehm so langsam. Ich weiß nicht, ihr sitzt ja direkt unter dem Baum, aber mich staubt schon in den, im Auge.
Naja, nun geht's, oder? Also mein Sketchnote ist wieder da. Und ja, okay. Wo war ich gerade?
Du warst um 18 Uhr zum Fastenbrechen bei deiner Freundin.
Genau, und um 21 Uhr war erst Fastenbrechen. Das heißt, wir haben 3 Stunden lang gekocht. Und ich finde das schon ziemlich arg, weil also wir haben es immer probieren lassen, weil sie so gesagt haben, es ist ja immer, du fastest nicht, du kannst jetzt das probieren. Und so habe ich jetzt auch so immer so abgeschmeckt und so. Aber die anderen haben wirklich beinhart 3 Stunden lang gekocht, ohne auch noch irgendwas davon zu essen.
Ich hatte ein Stück Baum auf die gefallen.
Oh Mann.
Na, ganz zum Schluss fällt uns der ganze Baum auf den Kopf.
Das war schlecht.
Aber wir lehnen uns in die andere Richtung, der kippt dann darüber.
Naja, er springt in die Lüfte und
sprang. Lieber nicht.
Ja, also war eine religiöse Zeremonie dabei beim Fastenbrechen? Oder
einfach nur ja, also bevor alle gegessen haben, haben sie gemeinsam ein Gebet aufgesagt, aber quasi zu Tisch. Und im Vergleich zu dem, was ich aus Marokko kenne, ich habe ja ein Jahr in Marokko gelebt und da war auch bei ein paar, dort heißt es Fdur, das ist einfach ein anderer Dialekt. Und dort isst man halt traditionell immer Suppe zum Fastenbrechen. Und gestern hat es keine Suppen gegeben, dafür ein sehr interessantes...
Also nur Suppe oder
nein,
auch Suppe?
Ganz viele Sachen, aber man isst das allererst Suppe.
Ach so, okay.
Und gestern hat es ganz viele Sachen gegeben. Also ich habe ganze Seiten aufgeschrieben, nachdem es ja meine Arabisch-Tandem-Partnerin ist, hat es mir dann alles diktiert, das ich hier aufgeschrieben habe.
Tandem bezieht sich jetzt nicht aufs Fahrrad?
Nein, Tandem Sprachlernen. Also sie lernen quasi Deutsch und ich lerne Arabisch so. Und ja, ich hab's interessant gefunden. Es hat also das Hauptgericht, was so syrisch traditionell im Ramadan gereicht wird, das nennt sich, oh jetzt muss ich es noch lesen, Taskia Fata oder so ähnlich. Und das sind Kichererbsen und Joghurt und Hummus, also Kichererbsenmus und Zitrone und so Fladenbrot. Und es wird alles vermischt zu so einem
Salat. Ist das dann so wie diese
Salat?
Vorspeise vom Garit, was man so eine Art Brot aufstrich?
Nein, man isst es einfach so. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber es schmeckt gut. Also kann man vielleicht mal bei Google suchen und dann in die Shownotes schreiben. Ja, und was ich noch getrunken habe, habt ihr schon mal Tamarindensaft getrunken? Tamarinden?
Also es kommt. Früchte.
Ich habe es noch nicht mal
Ich weiß leider nicht, was das so genau ist. Also sie hat es mir gesagt, das sind so bohnenartige Sachen, also ich weiß nicht, so Schoten, und die werden in Wasser eingelegt über Nacht und dann ausgekocht und mit Zuckersirup zusammengeschüttet und dann eiskalt gestellt, und das schmeckt wirklich sehr gut.
Du hast dann süßen, eine Limonade praktisch.
Ja, ja. Also es kommt vom arabischen Tamarhindi, was indische Dattel bedeutet, aber müssen wir auch mal genauer nachforschen, was das eigentlich ist. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Also ich habe ein paar Fotos geschossen, die kann ich dir auch noch dann zukommen lassen. Also falls ihr die Chance habt, zum arabischen Iftar zu gehen, ist das sehr interessant.
Du findest es also ein nettes Erlebnis?
Es war ein sehr netter Abend, ja.
Kommen, werden dann viele Freunde und Nachbarn eingeladen?
Weil ja, es waren viele Leute eingeladen. Leider haben dann ein paar Leute abgesagt, aber es ist schon für wirklich viele Leute gekocht worden. Deswegen auch die 3 Stunden Vorbereitung. Ja. So viel zum Iftar.
Dennis.
Ja, was soll ich dazu sagen? Naja, vielleicht wirklich was Freudiges, dass die EU etwas reguliert hat. Ich kann es auch hernehmen, ja. Und zwar das Roaming. Ziel ist es, dass egal wo man sich befindet, im Ausland, also im EU-Ausland, genauso viel zahlt wie im Inland.
für Handygespräche.
Für Mobilgespräche, ja. Aber nicht nur Gespräche, sondern auch SMS und Daten.
Jö, das heißt, Internet sollte jetzt im Ausland
günstiger sein, ja.
Oder überschaubarer, ja.
Für uns Österreicher weiß ich, dass es tatsächlich größtenteils wirklich stimmt. Für die deutschen Zuhörer direkt eine Warnung. Es stimmt für die deutschen Mobilfunkbetreiber anscheinend nicht ganz so hundertprozentig.
Weil?
Einige Provider sagen, ja, du kannst das Volumen im Land benutzen, aber im Ausland nicht. Stattdessen funktioniert Roaming gar nicht.
Sie haben das Roaming dann abgedreht.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wie sieht das in Österreich aus? Also solange man so ein Tarif hat mit wenig Datenvolumen, ist es wirklich exakt wie im Inland. Also wenn das nur so 1-2 Gigabyte im Paket sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann man das im Ausland so benutzen wie im Inland. Telefonie und SMS sowieso. Das heißt also, hat man frei Volumen oder frei SMS oder frei Minuten, bleibt das. Hat man einen Tarif mit mehr als ca. 5 GB zum Beispiel, sieht es etwas anders aus, dann wird es bei manchen Providern aufgeteilt in das darfst du im Inland nur benutzen und das darfst du überall benutzen.
Also du hast Inlands-Gigabyte und
Auslands-Gigabyte, ja. Okay. Sagen wir mal, man hat 20 GB und 5 GB darf man auch im Ausland beim Roaming nutzen, die restlichen 15 GB nur im Inland. Und was ist, wenn man über diese 5 GB im Ausland kommt? Dann gibt es einen Fair-Use-Policy-Preis. Der beträgt für Österreicher ca. 9,24 Euro pro Gigabyte. Aber auf Kilobyte-weise abgerechnet. Das heißt nicht, man kauft einmal ein Paket für 9,24 Euro und muss das die Gigabyte dann versurfen, sondern man braucht nicht darauf zu achten, dass man Gigabyte voll bekommt und zahlt nach dem Usage.
Okay. Also schaut so aus, als kann man unser Handy demnächst im Ausland benutzen.
Ja, also bisher war es ja auch schon günstiger.
Das heißt, ich kann mir theoretisch einen billigeren Handyvertrag sagen, weil ich habe extra einen, der quasi EU Datenvolumen und Telefonie und so inklusiv wird, weil er öfters nach Deutschland fährt und das ist eigentlich überflüssig.
Das ist fast schon überflüssig. Okay. Hier jetzt noch eine kleine Warnung bezüglich Leuten, die halt zwischen den Ländern immer wieder pendeln. Das gilt nicht für Gespräche vom Inland ins Ausland. Die sind weiterhin unreguliert und können sauteuer zum Teil sein. Also wenn man von Österreich nach Deutschland telefoniert, je nach Vertrag ist es sehr teuer. Wiederum von Deutschland.
Wenn ich dich jetzt aus Wien anrufe und deine Wiener Nummer anrufe, obwohl du im Ausland bist, ist kein Problem.
Das ist Roaming, wo ich angerufen werde, das ist per se kostenlos jetzt im EU-Ausland. Aber wenn du mich jetzt auf meiner deutschen Rufnummer, keine, anrufen würdest, dann ist das Auto trotzdem für dich von Österreich ziemlich teuer. Während wenn du in Deutschland bist und dann auf meine deutsche Rufnummer, ist es kostet so viel wie eine österreichische Rufnummer, also sehr günstig. Es ist also ein bisschen asymmetrisch.
Fazit, du freust dich.
Ja, ein bisschen. und man muss noch was anderes beachten. Bisher haben die Provider dazu nichts gesagt, aber das kann man natürlich irgendwie in Anführungszeichen missbrauchen. Und zwar, man holt sich zum Beispiel eine polnische SIM-Karte, weil sie besonders günstig ist oder aus irgendwelchen Gründen. Ich kenne die polnischen Tarife nicht. Und telefoniert und surft und so weiter nur im Ausland. Und da sagt die EU, nach 4 Monaten, glaube ich, darf ein Provider gucken. Ja, genau. Und darf dann sagen, okay, der hat nicht seinen polnischen Bezug. Ja. Und deswegen dürfen sie dann eine zusätzliche Gebühr erheben pro Gespräch und pro Gigabyte und so weiter. Also nicht darauf freuen. Bisher hat sich kein Provider dazu geäußert. Ich rechne damit, dass es auch noch kommt. Also so toll ist das dann nicht. Es ist wirklich nur für Urlaub im Ausland.
Danke, Dennis. Dann lass mal den Stefan was reden, bevor uns das Mikrofon total wegbläst.
Ja, es läuft noch. Es zählt noch brav hoch.
Ja, ich habe es jetzt gerade extra wieder eingeschaltet, nachdem ich geredet
habe. Selber ausgeknipst. Ich war das letzte Mal nicht dabei, weil ich war bei der Radical Server Unit. Das ist
hiermit entschuldigt.
Da war ich auch. Danke, das ist ein Treffen von Leuten, die ihr Zeug selber hosten wollen. Und ich habe mich dort gleich aufgedrängt und habe einen Vortrag gehalten über Mail in the Box. Das ist eine Lösung, um sein E-Mail auf relativ einfache Art und Weise selber zu hosten. Nachdem ich angefangen habe, mein E-Mail umzustellen, habe ich mir das eben genauer angeschaut und darüber geredet und mittlerweile so ziemlich alles umgestellt. Und die Idee von dem Mail in the Box ist, dass man mal eine Domäne besitzt, also die hat man sich irgendwo geklickt und dann hat man eine virtuelle Maschine oder auch eine physische Maschine, auf die man Vollzugriff hat und installiert sich dort dann mit Hilfe eines relativ einfachen Skripts Mail in the Box. Und das ist eine Web-Applikation, mit der man seine E-Mail-Einstellungen für alle möglichen E-Mail-Services, das heißt also für einen IMAP-Server, für einen SMTP-Server, für einen Spam-Filter, für auch für ein OwnCloud bzw. Nextcloud verwalten kann. Das habe ich jetzt mittlerweile komplett gemacht, bin eigentlich recht zufrieden und habe jetzt nur mehr so rund 10% vom Spam von dem, was ich vorher hatte. Könnte man sagen, ist die Frage, wie viel vom E-Mail ich noch habe von dem, was ich vorher hatte. Aber zumindest ist mir nichts bewusst oder bekannt gegeben worden, dass irgendwas nicht durchgekommen wäre. Also das Ding macht Graylisting. Sofern das bedeutet, dass das erste Mail von einer neuen Adresse oder Domäne man nicht instantan zugestellt wird, sondern wird sozusagen mal abgelehnt, kommt auch später wieder mit der entsprechenden Meldung und erst nach 5 Minuten wird das angenommen. Und das ist so das Verfahren, das etwa 90% vom E-Mail mir vom Leibe hält.
Aber was bringt das, dass die E-Mail um 5 Minuten verzögert wird?
Das ist das,
ja dann doch.
Ja, das ist die Frage, weil die Spam-Provider oft einmal denen das nicht den Aufwand wert ist, das zwischenzulagern, die Mails, die nicht instantan zugestellt werden. Weil die müssen sie ja sozusagen queuen.
Also du ärgerst die Spam-Typen.
Genau, die ärgert man ein bisschen. Und
aber man, auch jeden anderen Provider ärgert man damit. Aber das ist im Mail-Protokoll so vorgesehen, dass das möglich ist. Das heißt, das ist jetzt nicht eine schlechte Verhaltensweise oder sowas.
Und man ärgert nicht wirklich jeden Mail-Provider damit, weil es ist ein Service implementiert, das Whitelisting für ein paar tausend Domains implementiert hat. Also so die großen, könnte man jetzt einmal salopp sagen, die werden sofort durchgelassen. Und wie gesagt, etwa so 10% vom Spam kriegt man noch immer, weil die machen brav das mit dem Graylisting und schicken es dir nochmal zu, nicht? Also da kriegst du es dann später. Aber immerhin war es bisher so, dass jegliches Mail richtig einsortiert worden ist, was auch ganz hübsch ist. Also es ist serverseitig dann so ein Spam-Assassin, so ein Programm zur Erkennung von Spam und das klassifiziert anhand von einem Regelset, ob jetzt was Spam ist oder nicht. Und man kann sich bei jedem E-Mail, das man dann bekommen hat, anschauen, was das für einen Score hat, also für einen Wert, der da rausgekommen ist bei der Klassifikation vom E-Mail. Und wenn er über 5 ist, dann gilt das als Spam und wenn er unter 5 ist, dann gilt das nicht als Spam. Und da gibt es eben unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, wie zum Beispiel, ob da ein Bild drinnen ist, das einen Timestamp hat, der uralt ist und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Kriterien, die da mitspielen bei der ganzen Geschichte.
Kann ich diesen Spam-Assassin auf beliebige Facebook-Postings laufen lassen? Ich möchte einfach so schauen, wer von meinen Freunden am spammigsten schreibt.
Das hat das mit Facebook nichts zu tun, ja. Sondern der kann nur E-Mails verarbeiten.
Kann der nur E-Mails?
Ja. Ich meine, du könntest dir den Algorithmus anschauen, das Ding ist Open Source, also du kannst dann versuchen, aus dem Algorithmus was abzuleiten, aber es ist nicht so, es ist nicht sehr viel, was auf Wortwahl geht. Er klassifiziert schon noch Sprache auch, das schon, aber so richtig semantisch den Text analysieren oder kaum. Ein paar Worte dort rauslesen, also so die Klassiker, ja. Viagra und Co.
Ne? Das sind so, inklusive aller 100 verschiedenen Schreibweisen für Viagra.
Ja, genau. Na, ist eine recht nette Geschichte, ich bin bisher recht zufrieden damit. Kalender ist eben durch das Nextcloud auch drinnen und Kontakteverwaltung und jetzt habe ich alle Domains dorthin übersiedelt.
Du brauchst jetzt gar kein Google mehr, kein Gmail.
So ist es. Habe ich bisher auch für das E-Mail nicht verwendet, aber eben auch für die Kalender brauche ich es in Zukunft dann nicht mehr. Die werden noch rat und da darüber. Ja, Mail in der Box, wenn es interessiert.
Ist der Maintenance-Aufwand sehr hoch? Also musst du da oft dann irgendwelche Updates einspielen oder so?
So oft wie bei jedem Linux-Rechner, also im Prinzip ist es eine Ubuntu virtuelle Maschine, die man aktualisieren muss, so wie jedes andere Linux-Betriebssystem auch. Also ja, man muss Betriebssystem-Updates einspielen, Wobei das ist auch immer sozusagen nur ein Einzeiler, den man auf der Kommandozeile eingibt, und das die Anwendung selber zu aktualisieren geht auch über einen Einzeiler, über einen anderen Einzeiler auf der Kommandozeile, und da sieht man im Webinterface immer, ob es notwendig ist, das zu tun. Also dafür gibt's eine E-Mail-Benachrichtigung auch, wenn das notwendig ist. Also man wird auch benachrichtigt, wenn man neu einspielen sollte.
Du hattest erzählt, da war auch noch irgendwie ein Webvideo dabei, als Anleitung sozusagen.
Genau, ja.
Das heißt, wie man das Ding einrichtet.
Ja, also es ist eine Viertelstunde Video auf der Webseite, wo alle Schritte durchgegangen werden, von ich klicke mir jetzt eine neue Domäne, dann ich klicke mir so eine virtuelle Maschine, dann ich installiere das Ding da drauf und ich konfiguriere alles so, dass das am Schluss dann auch fertig läuft.
Also ich habe mir das Ding noch nicht genau angeschaut, aber ein paar Technologien, die da drin sind, sind ein bisschen veraltet. Aber naja, ich könnte ja hingehen und dem Projekt was spenden an
die werden sich, Minecraft. Die werden sich sicher freuen. Dann.
Ja, genau. Also mal modernisieren. Aber prinzipiell ist das eine schöne Art und Weise, ziemlich einfach für den SuperDAO vielleicht nicht, aber für ja, ein bisschen Ahnung.
Auch umgekehrt, es ist nicht total flexibel. Also man kann nicht alles machen damit, was man will, weil es halt in diesem Projekt gewisse Einschränkungen gibt, damit diese Komponenten alle miteinander spielen, so wie sie es vorgesehen haben in dem Projekt, und damit der Wartungsaufwand gering bleibt. Also vielleicht quantisiert man Wartungsaufwand so in der Größenordnung, ich würde sagen, zweimal in der Woche 5 Minuten, das ist so das, was man investieren sollte dafür.
Tja. Dann mache ich zusammenhangslos ein komplett anderes Thema. Ich möchte bemerken, dass der Baum, an dem ich mich anlehne, im Sturm wackelt. Man spürt, dass der Stamm sich bewegt.
Ja, ich sag doch.
Ja. Plopp. Sonst kann ich erzählen, ich habe es erstmals geschafft, mit dem Fahrrad von Wien bis nach Bratislava in einem Stück zu fahren. Mit kleinem Zwischenstopp in... Das sind genau... 60 Kilometer oder 62 Kilometer, und ich habe genau 4 Stunden gebraucht, also 15 km/h Schnitt geschafft. Das ist eine sehr schöne Strecke. Von Wien kann ich sehr empfehlen, man braucht ca. 3 Stunden nach Hainburg, laut Google Maps nur 2,5 Stunden, aber das habe ich nicht geschafft. Und da fährt man größtenteils auf einem Damm, nämlich auf dem Hubertusdamm am Ölhafen entlang. Und dann fährt man durch ein Naturschutzgebiet, nämlich durch die Stopfenreuterau. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, wenn man Natur mag, ist das sehr schön. Ich habe sehr viele Raubvögel gesehen. Das jetzige Störgeräusch spenden Ihnen junge Leute, die einen Enki in einen Torbogen schieben.
Damit sie trocken
sitzen können. Ja.
Das ist eine Sitzgelegenheit.
Ja, ja, und in Hamburg war ein Mittelalterfest. Dort war ich, habe 7 € Eintritt zahlen müssen. Und dann waren 2 oder 3 Straßen der Altstadt abgesperrt und wurden von so kostümierten Mittelalter-Nerds bevölkert und sehr vielen kleinen Ständen, die Hexentrunk und Drachenblut in Flaschen verkauft haben. Also es war ein sehr, wie soll ich sagen, eine eher kommerzielle Sache. Es gab viele Kleinkinder, die mit Holzschwerten herumgerannt sind. Und es gab auch so Shows, unter anderem eine Foltershow haben sie gezeigt, wo sie so mittelalterliche Foltergeräte hergezeigt haben. Am meisten habe ich mich gefürchtet vor den Typen, die das hergezeigt haben. Die haben so auch so ein Henkerkapperl aufgehabt, und die habe ich mir wirklich sehr gut als Henker vorstellen können.
Hast du dich foltern lassen?
Nein, sie haben schon brav aus dem Publikum immer Leute rausgenommen und an denen dann halt so Geräte demonstriert.
Also
ja. Es war halt, ja.
Fingerspreizer.
Na, so eine Daumenschraube haben sie ja gezeigt. Ja. Wer auf sowas steht. Und was gab sonst? Bogenschießwettbewerbe. Und es gab eine aus der Slowakei eine Mittelalter-Reenactment-Gruppe, aber deren Show habe ich leider nicht gesehen. Aber hätte ich länger dort bleiben müssen. Und sonst gab es jede Menge Standeln mit halt so Steckerlfisch und Ochs am Spieß und so Zeugs. Ich war ein bisschen verwöhnt vom Mittelalterfest Eggenburg. Das hat mir besser gefallen, aber es war jetzt erst mein zweites und war ganz okay.
Ja. Horst, über einen Podcast für dich.
Bitte.
Die letzte Ausgabe von Hour of Code solltest du dir anhören.
Ja.
Das ist ein Interview mit dem Ramon Huidobro.
Ja.
Und der erklärt dort, wie man Kinder Spieleprogrammierung unterrichtet.
Sehr gut.
In Gosu.
In Gosu?
In Gosu, das ist eine Ruby 2D Gaming Bibliothek.
Geil.
Damit fängt er an, so mit 12-Jährigen, und dann macht er so mit 13-, 14-Jährigen weiter mit Unity 3D. Das ist
okay, das kenne ich,
Game Engine.
Ja.
und ganze Menge andere Themen auch, wie zum Beispiel für die Jana Race Girls Workshops, Race Girls Summer of Code. Wenn sie dann ihre Entwicklerinnenkarriere beginnt, kommt auch als Thema vor. Haben wir für den Dennis auch ein Thema drinnen?
Ruby wurde schon genannt.
Aber Ruby wurde genannt.
Ja, aber da lerne ich ja nichts Neues.
Aber Gozo kennst du nicht.
Ich habe mich reingelesen, ja, zumindest.
Nein, es ist eine recht lustige, bunte Episode geworden, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ich glaube, wir haben 12 verschiedene Themen kurz angerissen und viel Spaß
beim Hören. Wie gehst du mit dem Ruhm um von Hour of Code? Also kriegst du schon vom ORF Angebote und so?
Nie mehr als ein Stamperl am Tag.
Alles klar. Ja, cool.
Oh, aber apropos Angebote. Ich bin letztens von Radio Orange interviewt worden, weil nämlich irgendwer meinen Podcast gefunden hat und den so cool gefunden hat und hat mit denen ihr Studio. Also Radio Orange ist ja so ein Community-Radio von Wien.
Freies Radio, aber du sprichst jetzt vom Zuckerbäcker-Podcast?
Ja, von meinem Lieblingsplätzchen-Podcast und auch mein Blog. Und der hat mir einfach eine E-Mail geschrieben, wenn ich nicht Lust habe, in seine Sendung zu kommen. Und so war ich für 3/4 Stunde bei Radio Orange und habe über das Podcast von...
In welcher Sendung war das?
Weißt du? Das heißt Radio Positiv. Donnerstagabend ist, ich habe leider vergessen, um welche Uhrzeit. Aber es war sehr spaßig. Hat mich gefreut.
Wie geht's deinem Lieblingsplätzchen-Podcast?
Es ist ein bisschen traurig. Ich habe schon ein paar Gäste und Gästinnen im Visier, aber es geht sich leider nicht so mit Terminen aus. Aber wenn alles so gut geht, gibt es nächste Woche eine neue Aufnahme. Wann die veröffentlicht wird, mal schauen. Es ist noch nicht gestorben, das Projekt. Auf keinen Fall.
Sehr gut.
Ja, was habe ich noch hier Schönes? Ah ja, eine Sache habe ich vergessen, stimmt. GnuPG sollte vielleicht den meisten was sagen. Das ist eine Software, um Dinge zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und dann auch per Mail zu verschicken. Braucht Geld. Es gibt eine Crowdfunding-Aktion, gerade erst gelesen. Sie versuchen jetzt 15.000 Euro pro Monat hinzubekommen. Bisher leben sie hauptsächlich von Großprojekten vom BSI aus Deutschland. Die haben 360.000, glaube ich, Auftrag gehabt und aus den USA. Wahrscheinlich auf der Homepage von GnuPG. Von Werner Koch, ja, ist das Projekt. Okay. Ja. Und ach, jetzt ist mir jemand anderes dran, danach kann ich ja noch mal reden.
Beim Herfahren habe ich wieder mal einen neuen Podcast gehört, nämlich den Podstock Podcast. Das ist der Podcast zum Podstock Barcamp und Festival. Das findet von 8. bis 10. August statt. Und zwar im deutschen Bundesland Saarland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Website ist auf jeden Fall podstock.de. Die haben ein recht buntes Programm jetzt schon. Sind etwa 50 Leute dort, die sich treffen, 3 Tage und ja, alles Mögliche rund um Podcasting machen, bis hin zu Löten von Mikrofonen und Siebdruck-Workshop und alle möglichen teilnehmen. Programme. Und wir werden teilnehmen, ganz genau.
Du wirst ja auch am Schaas in Holland.
Ich werde auch auf der Schaas sein, die ist eine Woche vorher. Das ist ein Hackercamp in Holland. Da gibt's, glaube ich, auch noch Tickets. Beim Podstock gibt's, soweit ich weiß, auch noch Tickets. Aber nicht allzu lang warten, weil die nehmen dann auch einmal ein Ende. Sowohl bei der einen als auch bei der anderen Veranstaltung.
Also dir wird nicht fad im Sommer?
Ich glaube, mir wird nicht fad, genau.
Ich habe nichts zu berichten, außer dass ich jetzt jede Minute die Zahl der Leute erhöht, die ich nicht leiden kann, weil sie Störgeräusche verursachen, und zwar aus verschiedenen Richtungen und aus unterschiedlichen Tätigkeiten. Aber es ist nicht ausdrücklich verboten, hier im Innenhof vom alten AKH Lärm zu machen. Also schweige ich grantig und gebe das Mikrofon weiter.
An mich? Oder ja, wie?
Du hast noch ein anderes Thema gehört.
Ja, ich kann noch ein bisschen was von der Maker Faire erzählen. Also
ja, du warst auf der Maker Faire.
Ich war dort da und da habe ich dich auch getroffen. Und du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass du neben dem Palatschinken-Automaten warst, genau, bei dem so viel Andrang war.
Ja.
Genau, den habe ich verpasst. Das finde ich sehr ärgerlich. Ja, aber ich habe noch nicht gesehen, ich bin ja so glorreisig über die Leute drüber.
Also ich hatte dich das Spiel programmieren abgelehnt.
Was ist denn der Palatschinken-Automat?
Amalettomat.
Es ist irgendwas von Metalab gewesen.
Okay. Es ist ein Amalettomat, der macht Schokopalatschinken.
Vollautomatisch?
Es braucht schon einen Maschinist, der die Maschine bedient, aber weitgehend automatisch, ja.
Das heißt also, man füllt Teig ein und dann
und wird so ein gebraten. Eleganter Schieber rollt die dann zusammen. Das schaut sehr toll aus. Es gibt ein YouTube-Video, das ich irgendwo hingepostet habe.
Okay, das schauen wir dann auf YouTube an.
Und es gibt ein Interview von meinen Schülern mit dem Amaletto-Mart-Mann.
Interessant.
Gibt's auch Amaletto-Mart. Amaletto-Mart, ja, sehr cooler Typ. Und auf der Roboxotica ist er auch immer.
Okay.
Aber erzähl von der Maker-Fair.
Also ich war das, ja das erste Mal auf der Maker-Fair. Ich habe schon ein bisschen das als Weltreise empfunden, da hin zum Kämmer. Ich glaube, von meinem Haus bis wo immer das war, hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Aber es war das auf jeden Fall wert. Also ja, als Studentin habe ich ja gerade 5 oder 6 Euro Eintritt gezahlt und ich habe mir den ganzen Tag da eigentlich verdrungen. Und
also dir ist nicht langweilig geworden?
Mir ist auf keinen Fall langweilig geworden. Ich glaube, ich war eigentlich wirklich bei fast jedem Stand stehblum und habe mal alles
gesehen. Also hat jeder Stand was für dich, was interessant ist?
Naja, also die ganzen 3D-Druckstände habe ich irgendwann ausgelassen, das war schon
hast
wirklich...
Du hast keinen Pfeifall gekriegt.
Nein.
Anna hat Pfeifallen verschenkt.
Okay, oh. Ja, also es hat schon wirklich gescheit für 3D-Druckstände gegeben, was schon irgendwann einmal ein bisschen fad war. Was ich cool gefunden habe, war die Twitter-Netzwerk-Visualisierungsgruppe von irgendeiner Forschungsgruppe von der Uni Wien. Und die haben quasi so visualisiert, wie man mit bestimmten Politikern im Netzwerk steht. Und ich habe halt da, also man, die haben da zu Demo-Zwecken nur ein paar hier da und ich habe aus Spaß mein Netzwerk mit dem vom Strache verglichen.
Also du hast deinen Twitter-Namen
genau.
Wie
also Strache ist natürlich nicht sonderlich aktiv auf Twitter, dem seine Plattform ist Facebook, aber trotzdem war es ganz interessant zum sehen. Die einzige Verbindung zwischen uns beide war Armin Wolf, dem ich folge und er offensichtlich ja, aber sonst war das halt meilenweit auseinander.
Bist du nicht in der Strache-Bubble auf Twitter?
Nicht so richtig. Und ein paar Tage vorher habe ich dazu auf der Republika, also halt, ich war nicht auf der Republika, aber auf YouTube von der Republika einen Vortrag gesehen, auch von einem Österreicher, der hat quasi mit Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so, der ist auch um Twitter-Netzwerk visualisieren.
Moment, das muss ich noch.
Mit Sag Trollen
das nochmal, bitte. Das ist ein
schöner Titel. Mit Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so ähnlich. Also der Typ passt auf Twitter @Luca, also L-U-C-A. Der ist... macht es so aus Spaß, glaube ich. Also das kann man anschauen, das ist schnell. Ja, und dann, was ich noch relativ lustig gefunden habe, ich war auf der Maker-Fair mit meinem Freund und es war nicht so, dass er mich da hingeschleppt hat, das hat mich interessiert, euch jetzt
okay. Du hast deinen Freund auf die Maker-Fair geschleppt.
Genau.
Sehr gut,
ja. Und es war halt wirklich das komplette Gegenteil davon, wie alle Leute auf uns zugegangen sind. Ich habe mich mal für irgendwas interessiert und alle Standler haben mit ihm geredet. Also
weil er Mann ist.
Also wenn irgendwas sich auskennen hat, damit dass die beschäftigt sind, nicht sonderlich bei meinen Computern oder so. Und dann ist das komplette Gegenteil. Es hat ja auch so ein Kosmetik selber machen, do-it-yourself Stand geben. Und dafür interessiert es sich schon, was ich ein bisschen komisch finde. Jedenfalls ist er da hingegangen und ich bin natürlich auch daneben gestanden. Das war super seltsam.
Dort haben sie dann mit dir geredet.
Genau, es interessiert mich überhaupt nicht. Also, du hast ja gesagt, es waren schon relativ viele Frauen dort, das war cool, aber irgendwie so Stereotype, es ist noch nicht so aufgelöst. Naja, es war lustig.
Und diese ganzen Mode-Selbermach-Standeln haben dich interessiert? Da waren ja recht viele Damen auch, die so Stände gehabt haben, die dann...
Die sind mir gar nicht so stark aufgefallen, ehrlich gesagt.
Im Erdgeschoss halt euch.
Ja. Also ich war, was ich auch noch cool gefunden habe, neben dem Twitter-Netzwerk-Analysen-Ding, war der Stand von dem Hackspace in Graz. Ich habe leider vergessen, wie der heißt.
Realraum.
Also da war jedenfalls relativ lang gestanden. Da war nämlich ein Typ, der hat aus alte Displays von Laptops, die er einfach im Sperrmüll gefunden hat, neue Displays gebaut mit halt alle Schnittstellen, dass man auch also nicht so uralte Spielkonsolen drauf anschließen kann. Das hat relativ cool ausgeschaut, weil er hinten halt einfach so Plexiglasplatten drauf gemacht hat und so. Und das hat er lang und breit erklärt, wie das funktioniert. Und das war sehr spannend. Ja.
Warst du auf Workshops oder?
Leider nicht, das ist schon immer ausgegangen. Dann habe ich die meiste Zeit damit verbracht, auch zum Stehen für die guten Pommes. Und es war wirklich so eine 20 Meter lange Schlange und ich bin da bestimmt 20 Minuten gestanden und so 5 Leute hinter mir waren die Pommes einfach komplett aus. Und dann habe ich den Typen gefragt, der hat gesagt, dass er an dem Wochenende 400 Kilo Kartoffeln verkauft hat. Also es waren schon mal zwei Leute dort.
Waren so belgische Pommes, zweimal im Rinderfett, glaube ich.
Es war sehr lecker.
Oder so,
ja, ja, das Gastroangebot war gut dort.
Hast du die Maschinenwesen gesehen, diese Herde?
Sind oh ja, die habe ich gefilmt, die waren cool. Hat sich auf einmal eine ganz große Gasse gebildet, da ist einfach solche Pferde oder Kühe, die als alle Fahrradteile bastelt waren, so aloha rummarschiert sind.
mit sehr bunten Treibern. Die haben mich sehr fasziniert.
Das stimmt.
Die waren sehr bunt gewandet. Also, die waren auch ziemlich brutal mit denen. Die haben die so getreten und so. Ja.
War dann auch eine Rothaarige, die dann mit einer mit Pfeil und Bogen auf die geschossen hat und dann mit einem Speer gekämpft hat?
Nee.
Okay, das, weil das hört sich nämlich gerade für mich ein bisschen nach Horizon Zero Dawn, ein Computerspiel, das seit kurzem draußen ist. Da kämpfen wir mit einer rothaarigen, als Kind und später als Erwachsene, kämpft die halt gegen Maschinen in einem Science-Fiction-Spiel.
Okay.
Du kannst dich ja nächstes Mal mit einer roten Perücke und Plastiksperren den Maschinenwesen abreagieren. Die waren sehr. Ja, sie haben eigentlich so Kuh, so herdenmäßig was gehabt.
Ja, sie haben mal Kuhglocken umgehabt.
Ja, ja.
Also, die konnten sich bewegen?
Ja, die sind ganz allein marschiert, so über den Hof. Haben sie keine
großen Motoren gehabt. Ich glaube, das war irgendwie nur so aufgezogen. Das ist
ein sehr beeindruckend.
Cool.
Ja, also so viel zu Maker Faire.
Also du kannst einen Maker Faire Besuch auch mit Freunden empfehlen.
Ja, ja.
Was hat dein Freund eigentlich gesagt dann abschließend zur Maker Faire?
Nein, mir hat es auch voll gut gefallen, aber ja. Dem ist es nur stärker aufgefallen halt, weil sie ihn nicht so richtig interessiert hat. Ja. Also nicht, dass er ihn nicht interessiert hat, aber er hat sich nicht so damit beschäftigt. Ja, das war lustig. Wer mag weitergehen?
Cool, gibt's einen Tennis.
Achso, Moment, hier habe ich den Zettel. Was hatte ich noch? Ah ja, es gab heute, das ist immer witzig, so etwas, eine Kartellbeschwerde von Kaspersky gegenüber Microsoft. Und zwar wegen dem Virenscanner, den Microsoft in Windows fest eingebaut hat, den man noch nicht abschalten kann. Man kann nur zusätzliche Antivirensoftware.
Ja, Windows Defender, oder?
Ja, genau, Windows Defender heißt der. Und wenn man jetzt überlegt, ich rante ja recht gerne über Antivirensoftware, deinstalliert das Zeug, lasst den Windows Defender drauf. Der ist quasi noch in Ordnung. Die anderen sind eher Einfalls. Die sind ein Einfallstor eher für Schadsoftware, als dass sie helfen in irgendeiner Weise.
Im Prinzip hat Microsoft damit das Geschäftsmodell von Kaspersky ruiniert, ne?
Ja, im Prinzip ja. Und darauf bezieht sich auch die Kartellbeschwerde. Und ein schönes Zitat, ich bekomme es wahrscheinlich nicht mehr richtig hin. Es werden jetzt Antivirensoftware ausgeschlossen gegenüber einem geringwertigeren Antivirenprodukt. Damit, das ist sozusagen ein Seitenhieb, dass das Microsoft-Produkt minderwertiger sei, nur weil es halt nicht sowas wie Cloud-Unterstützung und sowas, was man alles nicht haben möchte, enthält. Also ja, ich finde das mal interessant. Ich bin auch mal gespannt. Prinzipiell, es ist ja nicht die erste Kartellbeschwerde gegenüber Microsoft. Es gab ja wegen dem Browser, wegen dem Media Player schon öfters Querelen. Es sollte ja sogar Microsoft mal gesplittet werden in den 90er Jahren. Und ja, also Kartellbeschwerde finde ich gut gegenüber Microsoft, aber Antivirensoftware finde ich eigentlich noch schlimmer. Mir ist es in diesem Fall ausnahmsweise mal wurscht. In diesem Fall kann es nur Blut fließen und für alle ist es gut. Also Appell an alle, installiert Updates statt Antivirensoftware.
Oder anderes Betriebssystem.
Ja, oder das. Aber ich weiß, dass einige bei Windows bleiben wollen, wenn sie so masochistisch sind.
Ja,
okay.
Anderes Betriebssystem heißt Linux. Es gibt ein Humble Book Bundle, das ist heute rausgekommen, mit einem ganzen Haufen Linux-Bücher, wobei Bücher ist als E-Books hier zu verstehen, in mehreren Formaten. Reizt mich zurzeit, weil einige dabei sind, die mich interessieren. Also es ist ein Ansible-Buch dabei, es ist eins über Docker dabei, es gibt es in drei Abstufungen, je nachdem wie viel man zahlt. Ich glaube, es sind 3, 6 oder 9 Bücher, so in der Größenordnung, oder sogar ein bisschen mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, ob man wirklich so viel Zeit hat, die dann alle zu schnupfen. Das ist ein schwarz-gelbe Buchcover. Ich weiß, ich habe mir es nicht angeschaut. Dummy. Nein, es sind nicht die. Es ist eine amerikanische, amerikanische Geschichte.
Die sind, glaube ich, auch Amerikaner. Aber
die sind es nicht. Die sind es, glaube ich, nicht.
Also nicht
es sind nicht so eine von den ganz großen, aber es ist bekannt. Also du wirst das dann sehen, du hast die schon gesehen, diese Aufmachung von Büchern. Ja. Und es sind alle von der gleichen vom gleichen Verlag, also alle gleich aufgemacht.
Ich auch.
Ja.
Klingt ja gar nicht so unbrauchbar.
Und zuerst schon gesagt, ein lustiges oder für die Dame nicht ganz so lustiges Thema. Heute ist verhaftet worden eine 25-jährige Frau, die nicht in der NSA angestellt war, aber für die NSA, für einen Dienstleister, der für die NSA gearbeitet hat eben selbst und ist heute verhaftet worden in den USA wegen Datenleak. Also sie hat geheime NSA-Dokumente in der letzten Woche erst herausgegeben, weitergereicht. Und wie ist man da drauf gekommen? Das Ganze ist gelaufen über eine, ich weiß nicht, ob das genau Whistleblower-Plattform ist oder eher Verlag, so in die Mitte drinnen. Es ist die Geschichte vom Glenn Greenwald, der ja dann damals, also das als Journalist rund um den... Genau, ja. Weiß nicht, was würdest du sagen, ist er Verlag? Ist es eine Plattform? Technisch ist es eine Webseite, aber was rechtlich
Medium,
ist...
Keine Ahnung.
Und über die sind die Dokumente veröffentlicht worden letzte Woche und man konnte rückverfolgen, wer das war, welche Person und wie ist es geglückt über den Drucker. Und zwar warum? Und zwar hat das so funktioniert, dass die Frau die Dokumente ausgedruckt hat und an der Intercept weitergeleitet hat und die haben die Dokumente mehr oder minder 1:1 so dann auch publiziert.
Also das eingescannt? Heißt,
eingescannt mit hoher Auflösung und auch wieder publiziert. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Laserdrucker gewisser Fabrikate...
aber auch, glaube ich, Tintenstrahler... Nee.
So. Können auch Tintenstrahl sein, aber da waren es Laserdrucker, sowas wie ein Wasserzeichen, also im Prinzip Punktmuster, die sonst nicht stören, die sehr unauffällig sind, mit aufs Papier drucken und auf die Art und Weise ist rückverfolgbar, von welchem Drucker das denn ausgedruckt worden ist. Und daraufhin hat man feststellen können, dass das wohl ein Drucker in dem Büro bzw. in der Firma dann dort halt ist. Und da waren dann im Prinzip 7 Leute, die an dem Tag gedruckt haben, was man ja schauen kann wieder über die Protokolle, wie der Drucker angesprochen worden ist. Und dann ist es sozusagen nur mehr zwischen den 7 zu entscheiden gewesen. Und da hat man dann geschaut, wer von den 7 hat denn ein E-Mail an der Intercept geschickt. Und das war genau eine Person und damit war die Person sozusagen eindeutig identifiziert. Und auf die Art und Weise sitzt die jetzt im Knast.
Ja. Fefe hat dazu auch was geschrieben. The Intercept gibt dir im Prinzip die Möglichkeit, sicher Leaks an sie weiterzuleiten.
Das war nicht so sicher.
Der Weg war sicher, nur was man halt auch bedenken soll bei solchen Leaks, nicht über den Firmenaccount die E-Mails verschicken und nicht mit den Firmendruckern drucken. Am besten ist es, wenn man es gar nicht ausdruckt. Wenn man das PDF so wie es ist, noch irgendwie in eine Bilddatei umwandelt und dann erst wieder in ein PDF, damit auch irgendwelche anderen Daten, die drin sein könnten, auch draußen sind. Also Watermarking im PDF gibt's ja auch und das loszuwerden, in Bild umwandeln und dann als PDF wieder verschicken. Die Dateien sind dann zwar größer, aber es ist schon ein bisschen sicherer. Also ja, das waren alles Anfängerfehler für jemanden, der whistleblowt. Das nächste Mal wird die das nicht so machen. Aber es ist leider schon zu spät. Ja.
Vielleicht lernen andere daraus.
Ja. Nur zum Thema, das nächste Mal wird sie es nicht machen. Wenn die wieder freikommt, die Person wird wahrscheinlich bei bestimmten Unternehmen Probleme haben, einen Job zu finden. Und genau diese Personen würde ich sogar empfehlen anzustellen. Das heißt, die haben Zivilcourage. Das ist für mich wichtiger als Firmengeheimnisse. Und ich als Unternehmen würde auch eher, also ich persönlich, wenn ich ein Unternehmen leiten würde, wäre auch eher auf dem Weg, es sollte legal alles sein, es sollte alles sozial sein und nicht so wie die NSA.
Die ist legal. Und wie die legal ist.
Aber apropos Überwachung, das hört man wahrscheinlich gar nichts mehr von Störgeräuschen. Ich habe heute einen Artikel bei Das Magazin, das ist so eine Schweizer Zeitschrift, gelesen, über, also eine Reportage über das neue Punktesystem in China. Also in China wird gerade in so einer
Selbstzensur,
es gibt gerade so eine Modellstadt, ich habe leider vergessen, wie die heißt, hat glaube ich so 300.000 Einwohner. Und jeder Bürger, jede Bürgerin dort hat 100 Startpunkte und je nachdem, ob es Steuern zahlt, ob es sich für die Gemeinde engagiert oder ob es irgendwas Schlechtes macht, zum Beispiel Müll auf die Straße wirft, kriegt man Plus- oder Minuspunkte. Und wenn man unter einen gewissen Punkt fällt, an Punkten, darf man nicht mehr mit Schnellzügen reisen oder nicht mehr in Flugzeuge steigen und so. Und wenn man besonders gut ist in dem Punktesystem, braucht man nicht mehr Miete für Fahrräder oder so zu einem.
So Gamification von politischen.
Genau, aber das, Verhalten. Also, laut der chinesischen Regierung ist das halt Vorhaben, das bis 2020 aufs komplette Land durchzusetzen. Und die haben das schon so klug in Anführungszeichen gemacht, dass immer so kleine Cluster eingeteilt haben an 400 Leute, die sie dann immer gegenseitig kontrollieren und denunzieren müssen. Und das finde ich schon ganz schön gruselig, dass sowas gibt, weil da nämlich auch die großen chinesischen Internetkonzerne mitmachen, also so Weibo, die Social Networks und Alibaba, das Amazon, das chinesische sozusagen, da auch alle Daten sofort an den Start hergibt.
Man muss dazu sagen, dass aber China schon vor der Kulturrevolution eine lange Tradition hat, dass sich also Schulklassen gegenseitig bespitzen können und so. Also das war schon alles wesentlich schlimmer, als es jetzt
ist in China. Nur digital. Was?
Frist von Meta nicht. Ohne Punktesystem halt. So. Aber im Prinzip war es dasselbe, bespitzeln gegenseitig. Oder die Stasi in der ehemaligen DDR.
Ja. Nur hat jetzt alles digitalisiert.
Jo. Gibt es das nicht im Prinzip bei YouTube mit Likes und bei Facebook mit Likes auch schon? Daumen runter?
Ja.
Wobei, interessiert mich nicht, deswegen Daumen runter und dadurch steigt die Person weniger auf und bekommt weniger Zuschauer oder sowas.
Ihr nutzt die Funktion nicht.
Auch nicht zum Bewerten, naja, das Video könnte mich interessieren. Okay, ich auch nicht, aber das war jetzt nur eine Theorie.
Herr Haslinger, haben wir noch ein Thema?
Naja, wenn es Feedback geben wollt oder Themenvorschläge machen wollt, dann macht's das doch in das Scriptpad, das wir
Titanpad ist tot, es lebe das Scriptpad.
Ja, wobei ganz tot ist noch nicht, aber für uns sagen wir, ist es tot. Und das Schicke dran ist, das ist ein Zero-Knowledge-Pad oder eine Zero-Knowledge-Software.
Das bedeutet, ich muss nichts wissen? Oder?
Das der dachte Server ich ursprünglich auch, aber der Gag ist, der Server weiß nichts. Oder sagen wir so, der Server weiß es nur in verschlüsselter Form, das Ganze.
Das heißt, man kann uns jetzt anonyme Themenvorschläge
machen. So ist es. Es wird nicht gelockt, von welchem Webserver die Information kommt. Also man kann sich einen beliebigen Namen geben, wenn man dazu Lust hat, sonst steht es überhaupt nicht.
Unerhörte Schweinereien über andere Podcasts und bei uns ins Crypto-Pad. Wir reden darüber.
Sagen wir so, das wäre mit dem Titan-Pad genauso möglich, weil jeder konnte ja, ohne sich anzumelden, was reinschreiben. Die IP-Adresse ist ja, speichert der Provider oder er speichert es nicht. Und davon ist es abhängig und dafür gibt es keine Garantien.
Naja, durch ein Tor-Netzwerk zum Beispiel kann man durchgehen,
ja, da hat man schon
so ein paar. Sagst du die URL vom neuen CryptoPad?
Nein, weil die für jedes Mal eine andere ist. Das ist eben genau der
nicht mehr so hübsch.
Das ist eben genau der Punkt.
Ja, da müssen wir uns was überlegen.
Da brauchen wir jetzt einen CryptoPad-Beauftragten, der das regelmäßig anlegt,
das neue CryptoPad. Schön, dass du dich diesbezüglich gleich
verhindern kannst. Kann man das nicht automatisieren?
Könnte na, das nicht.
Skript dafür schreiben,
aber ein Vorschlag war schon von den Betreibern, dass eine Hauptseite existiert, wo dann sozusagen in Textform die URL für die entsprechenden Seiten pro Folge erstellt werden. Okay. Also es gibt eine Seite und da pastet man nur den Link auf das entsprechende CryptoPad.
Also ein CryptoPad, wo der Link zum CryptoPad zur Folge
steht. Ja, und zwar für jedes einzelne gibt es einen eigenen Link. Und eine Seite enthält dann alle Links.
Warum können wir nicht ein CryptoPad machen und das ständig weiterverwenden?
Auch eine Möglichkeit.
So endlos.
Ja, weil wir brauchen ja nur die alten Links nach unten tun oder löschen, die alten Folgen, ne?
Ja.
Die alten Themen.
Ja, könnte man sich überlegen. Andere Möglichkeit ist, es gibt einen gemeinsamen Benutzer und dann gibt es nämlich eine Directory.
Ja,
das heißt also Benutzername und Passwort zu diesem sind dann öffentlich. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass jemand das Passwort an uns ändert und das wäre nicht so gut.
Genau, das würde ja nicht vollkommen.
Ja.
Also ich glaube, muss man sich registrieren, um das CryptoPad nutzen zu können?
Nein.
Man kann seinen Namen einschreiben oder nicht.
Man kann auch einen Account
anlegen. Da ich schon mit dem Podcast veröffentlichen so hinten nach bin, würde ich vorschlagen, wir machen einmal ein CryptoPad und verwenden das ein paar Folgen lang und schauen, was passiert. Weil dann kann ich nur eine statische CryptoPad-URL immer veröffentlichen auf der Biertacher Seite.
Gut, und der Link steht schon am Twitter-Feed.
Der bleibt auch immer gleich und wir tun halt die alten Themen, sofern es wirklich abgehandelt sind, wieder nach unten.
meine, du kannst da auf der Biertaucher-Seite einen Redirect einrichten von einer Seite, sodass man dort hinspringt.
Ah, ja.
Einfach eine kleine HTML-Seite mit einem Redirect auf diese furchtbare URL.
Ja, ja. Ja, na. Das passt ja, wenn ich die URL weiß, dann poste ich sie immer.
Genau.
Okay. Also es gibt dann nicht mehr solche sprechenden URLs wie 307, 308 und so weiter.
Aber ich ja selber die Podcast-Nummer auch schon durcheinander bringe, ist
Englisch. Aber stimmt, was mir gerade einfällt, bei Bitely kann man meines Wissens auch eine entsprechende URL selber angeben. Das heißt, wir könnten dann...
Der ist ja eigene Domäne. Ja, wenn dann doch gleich auf Biertaucher.
Ja, ja, müsstest du das halt jedes Mal anlegen. Es ist
meine Dame, ja, meine Herren, haben wir noch Themen? Mag jemand noch etwas sagen? Liegt ihm etwas auf dem Herzen?
Du wüsstest aber nichts mehr.
Du wüsstest nichts mehr. Du hast jetzt mitgesketchnotet.
Ich habe jetzt mitgesketchnotet.
Dürfen wir die verwenden, die
Sketchnotes? Ja, sicher. Muss man nur fotografieren, wo es ein bisschen heller ist. Das
einscannen.
Ich habe keinen Scanner.
Willst du den Zettel behalten?
Hast du das Original?
Nein, ich fotografiere es.
Hast du zu Hause eine Galerie mit deinem Sketchnotes?
Nein, ich habe nur einen Schubladen, wo ungefähr Milliarden Papier drin liegen, wo lauter Sketchnotes drin sind.
Dann kannst du ja von uns jemand einscannen.
Jo.
Okay.
Beenden wir den Podcast? Oder?
Ja.
Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Und ciao. Nächsten Dienstag wieder 19:30 Uhr, Innenhof 2, altes AKH.
Tschüss.